The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese vorweihnachtliche Woche. Denn heute ist schon wieder Montag, aber Montag, der 12. Dezember.
Hallo und guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei uns.
Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair.
Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja.
Mittwochabend, herzlich willkommen zu Maischberger.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Donnerstagabend im zweiten deutschen Fernsehen. Klasse, dass Sie wieder mit dabei sind.
Es war auch das Jahr der Talkshows. Da wurde palavert, da wurde gestritten und es gab Entgleisungen dutzendfach. Vielleicht ist aber auch Entgleisung gar nicht das richtige Wort. Vielleicht müssten wir besser sagen, Entlarvungen dutzendfach. Denn wenn einer von der Sache nichts versteht, wie Robert Habeck zum Beispiel von der Ökonomie, dann wurde er hier in flagranti erwischt. Womit wir bei Sandra Maischberger wären. Sie hatte hier einen leibhaftigen Superminister für Klima und Wirtschaft an der Angel, der erst eine Minute lang wackelt und zappelt, bis er dann von ihr kaltblütig erlegt wird. Mein TV-Leckerbissen des Jahres.
Ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz.
Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
Ja. Aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen?
Es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter, über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen.
Also die sind dann pleite, weil sie nicht mehr arbeiten können, aber melden nicht Insolvenz an. Also ich glaube, den Punkt muss man sich tatsächlich doch mal überlegen. Aber ich habe das Gefühl, die richtige Antwort ist da noch nicht gefallen bei Ihnen.
Die Quittung gab's, wenn auch an anderer Stelle. Habeck wurde im Fernsehen zunehmend patzig gegenüber den Moderatoren, wie hier bei Ingo Zapperoni in den Tagesthemen.
Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht, bei all den Paketen und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter.
Ja, was ist die Frage?
Oder auch bei Maybrit Illner, wo ihm ihre Frage nicht gefiel.
Wenn ich das mal sagen darf, ich hoffe, dass Sie es mir nicht krumm nehmen. Ich finde das völlig irrelevante Fragen. Das interessiert mich überhaupt nicht.
Das interessiert Sie nicht.
Auch die Extreme kamen zu Wort, wie sich das für eine pluralistische Gesellschaft gehört. Bühne frei also für Carla Hinrichs von der letzten Generation, zu Gast bei Anne Will.
Unsere Regierung bricht gerade unser Grundgesetz. Mein Recht auf Leben,
das steht in unserer Verfassung. Entschuldigung, ich bin hier Verfassungsminister. Hier ist noch ein anderer Verfassungsminister anwesend. Hier bricht niemand das Grundgesetz.
Und auf der Rechten haben wir einen versuchten politischen Mord erlebt. Alice Weidel zückt hier das Messer und geht mit der unhaltbaren Behauptung, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie sei, auf die liberale Frau los.
Sie wollen dieses Land ausliefern und Sie schaden diesem Land mit Ihrer Politik. Und dass Sie dann natürlich daran ein Interesse haben, das ist mir auch völlig klar, weil Sie eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie sind.
Wie ist die Faktenlage? Nun, Frau Strack-Zimmermann ist Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik sowie beim Förderkreis Deutsches Heer. Da wird über Rüstung gesprochen, aber da wird nichts verkauft. Sie bekommt auch kein Geld. Sie sitzt nur da, wo eigentlich alle Verteidigungspolitiker vor und wahrscheinlich auch nach ihr sitzen werden. Das war also ein Angriff, der ins Leere ging. Aber es gab auch Erkenntnisgewinn im Fernsehen. Sarah Wagenknecht zum Beispiel erzählt hier, bei Markus Lanz war das, von der tatsächlichen Wirkung der Öl- und Gassanktionen gegen Russland, was viele meiner Leser vielleicht schon gekannt haben.
Ich könnte ja Ihre Argumentation nachvollziehen, wenn wir mit diesen Wirtschaftssanktionen ernsthaft einen Beitrag leisten würden, dass dieser Krieg aufhört. Dann könnte man ja sagen, okay, wir halten das jetzt noch 2-3 Monate durch, dann ist das schreckliche Sterben beendet, alles ist gut. Ich sehe nicht, dass die Sanktionen irgendeinen relevanten Beitrag dazu leisten. Im Gegenteil, Putin hat höhere Einnahmen als vorher. Gazprom macht Rekordgewinne, weil wir zwar viel weniger importieren, aber die Preise durch die Sanktionen so nach oben gegangen sind, dass am Ende der russische Staat sogar profitiert.
Überhaupt, Markus Lanz war gut, auch in 2022. Bei ihm gab es Stimmen, die konträr waren. Boris Palmer zum Beispiel über Symbolpolitik, auch die seiner eigenen Truppe.
Wir stehen wirklich am Abgrund einer Deindustrialisierung. Und dann lese ich, dass der Bundesgesetzgeber regelt, dass ich das Rathaus in Tübingen nicht mehr beleuchten darf. Das schreibt er mir vor, käme ich übrigens selber drauf, dass man das abschaltet. Aber solche Symbolmaßnahmen werden vorgeschrieben und die wirklich großen, wichtigen Schalthebel, die benutzen wir einfach nicht.
Für Gerhard Schröder waren viele Sendungen in diesem Jahr Pflicht, weil es da so häufig um ihn, Putin und die Gazprom-Jobs ging. Der Kanzler, also der heutige Kanzler Olaf Scholz, hat ihm, dem Altkanzler Schröder, via Maybrit Illner den Rückzug aus dem Putin-Imperium nahegelegt.
Aber mein Rat an Gerhard Schröder ist doch, sich aus diesen Ämtern zurückzuziehen.
Kurz und gut, das Fernsehen war ganz bei sich. Es wurde in unseren Talkshows viel gefragt und noch mehr geredet, was früher im Kolosseum von Rom stattfand. Das gibt's jetzt allabendlich im Fernsehen. Brot und Spiele. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spricht der außenpolitische Experte Christoph Heusgen mit meinem Kollegen Michael Bröker über die Einladungsliste der Münchner Sicherheitskonferenz im kommenden Jahr.
Was Russland anbelangt, so haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir keine Vertreter der russischen Regierung einladen. So jemand wie Sergei Lavrov ist nicht mehr satisfaktionsfähig.
Die Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weisbach kennen die wichtigsten Börsentermine auch in dieser Woche. Und wir gratulieren dem Sänger Max Rabe zum Geburtstag und wir freuen uns über Berge von Weihnachtspost für den 95-jährigen George Dowling aus Rhode Island. Christoph Heusgen kennt sich aus in den Sphären der internationalen Diplomatie. Zum Beispiel ab 2005 war er 12 Jahre lang in Berlin der außen- und sicherheitspolitische Berater von Angela Merkel. Getragen von ihrer Dankbarkeit für seine treuen Dienste, schickte die Kanzlerin ihn nach dieser Zeit nach New York und stattete ihn dort mit dem Top-Job aus. Er wurde nämlich unser ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen. Doch statt nach dieser Zeit in New York den Ruhestand anzutreten, folgt Christoph Heusgen nun in diesem Jahr Wolfgang Ischinger als neuer Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, die unter seiner Leitung dann erstmals Mitte Februar stattfinden wird. Michael Bröker hat Christoph Heusgen vergangene Woche besucht und mit ihm schon mal auf das Thementableau geschaut, das da auf dem Tisch liegt. Und nicht nur die Themen haben die beiden sich angeschaut, sondern auch die Gästeliste. Zum Beispiel lädt man russische Gesprächspartner zur Konferenz ein oder doch eher nicht.
Wir haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz über die Jahre hinweg uns immer gesehen als Forum, wo eben auch Probleme gelöst werden können. Wir haben auch immer auch Vertreter von Ländern oder Organisationen eingeladen, die jetzt nicht im Verdacht stehen, den nächsten Nobelpreis zu gewinnen. Aber was Russland anbelangt, so haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir keine Vertreter der russischen Regierung einladen.
Weil es jetzt keinen Sinn machen würde.
Es macht keinen Sinn, weil wir wissen, die Russen würden das nur zur Propaganda nutzen. Und so jemand wie Sergei Lavrov ist nicht mehr satisfaktionsfähig. Wissen Sie, jemand, der abgrundtief böse ist, der lügt, warum soll man ihm dann diese Chance geben? Deswegen, Sergej Lavrov wird nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen.
Aber es sind harte Worte, Herr Heusgen. Ich erinnere mich aber auch an Reisen, als Sie noch außenpolitischer Berater der Kanzlerin waren und wir immer wieder auch in Moskau waren, ich auch teilweise mal dabei war, wo Lavrov als pragmatischer Verhandler galt, mit dem man arbeiten könne. So hieß es in der Großen Koalition häufig, auch im Auswärtigen Amt.
Ja, wir haben ja ganz intensiv mit Russland verhandelt. Ich habe zwischen 2015 und 2017 war ich x-mal in Minsk. Wir haben auch mit Sergej Lavrov das Minsker Abkommen ausgehandelt. Ja. Wir haben ja einen Weg gezeichnet im Hinblick auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Dieses Minsker Abkommen, das hat die Kanzlerin in einer Nachtrunde mit Präsident Poroschenko, dem ukrainischen Präsident Putin und dem französischen Präsident Hollande ausgehandelt. Und wir haben dann in weiteren Runden auch mit Sergej Lavrov dieses Abkommen versucht umzusetzen. Dieses Abkommen hätte, wenn es umgesetzt worden wäre, ja auf der einen Seite die territoriale Integrität der Ukraine gewahrt im Hinblick auf den Donbass, gleichzeitig aber auch den Gebieten um Lugansk und Donetsk eine gewisse Autonomie gegeben. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, für Luhansk und Donetsk besondere Wirtschaftsbeziehungen mit Russland zu haben. Das alles stand ja drin. Das hat nun der Herr Sergej Lavrov mit Füßen getreten. Das hat Wladimir Putin mit Füßen getreten, dieses Abkommen, in dem sie gesagt haben, nein, wir wollen keinen diplomatischen Weg verfolgen, sondern wir gehen jetzt militärisch rein. Und ab dem Moment ist für mich ein Sergej Lavrov nicht mehr satisfaktionsfähig.
Klare Worte von Christoph Heusgen. Hier verlässt er mal das rutschige diplomatische Parkett und verleiht seinen Worten einen festen Tritt. Von Russland ist es nicht mehr sehr weit nach China. Wie schaut Heusgen auf unsere Beziehung zu diesem Riesenreich und darauf, was in den Thinktanks unserer Bundesregierung so diesbezüglich gedacht und an Plänen geschmiedet wird? Stichwort Robert Habecks neue China-Strategie.
In der China-Strategie, die jetzt Herr Habeck teilweise schon aufgeschrieben hat und Frau Baerbock ja ein paar Wochen vorher auch, ist eine Loslösung, eine vor allem politische Flankierung von deutsch-chinesischen Wirtschaftsprojekten mehr oder weniger, wird die abgelehnt. Ein Ton, den ich so bisher nie gelesen hatte in diesen Papieren. Können wir uns diese neue Härte eigentlich leisten?
Also was China anbelangt, so müssen wir einfach sehen, dass dieses Land auf einem anderen Weg ist. Ich komme nochmal zurück auf meine Zeit als Botschafter bei den Vereinten Nationen, weil man dort so einen größeren Überblick, dort sind 194 Staaten, mit denen ist man täglich zusammen. Und ich muss sagen, in meiner Zeit in New York hat mir die Augen geöffnet, gesehen, wie sehr China sich darum bemüht, nicht nur seinen Einfluss zu verbreitern, sondern auch, sagen wir mal, internationales Recht umzuschreiben. Und da müssen wir gewaltig aufpassen. Wir müssen sehen, dass wir uns außenpolitisch auch im globalen Süden sehr viel mehr engagieren, um ein gewisses Gegengewicht zu schaffen, damit es China eben nicht gelingt, die internationale Ordnung umzuschreiben. Wir müssen uns vorbereiten auf eine Situation, wo China militärisch Taiwan versucht zu erobern, auf eine Situation, wo dann massive amerikanische Sanktionen eingelegt werden. Und das hat direkt Auswirkungen auf uns. Nun rechne ich damit jetzt in absehbarer Zukunft nicht, weil Xi sehr viele Probleme zu Hause hat. Ich glaube nicht, dass er jetzt den Nationalismus instrumentalisiert, um von Problemen zu Hause abzulenken. Das macht er auf absehbare Zeit nicht. Aber er hat klar gesagt, er will sich Taiwan einverleiben und er will notfalls auch Gewalt anwenden. Das hat er ganz offen gesagt und wir müssen da nur zuhören. Und deswegen müssen wir eben sehen, wie wir von diesen Abhängigkeiten wegkommen, ohne dass wir aber die Beziehungen mit China jetzt abbrechen. Das hielt ich für das absolut Falsche.
Und dann musste natürlich noch eine Frage kommen. Wie viel Schuld trägt die Kanzlerin eigentlich durch ihre wohlmeinende Russlandpolitik an der ganzen Misere mit Putin? Unsere Abhängigkeit von russischem Öl und Gas und so, Sie wissen schon. Und wurde sie vielleicht, könnte ja sein, außenpolitisch schlecht beraten, zum Beispiel von ihrem damaligen Berater Christoph Heusgen.
Die Kanzlerin hat sich jetzt, sagen wir mal, sanft selbstkritisch gezeigt bezüglich der russischen Aggression, die sie unterschätzt habe. Haben Sie die Kanzlerin bei dem Thema Russland aus Ihrer Sicht heute falsch beraten?
Ich war ja bis 2017 außenpolitischer Berater und bin dann nach New York gegangen. Ich glaube, dass die Schritte, dass wir dieses Minsker Abkommen so gemacht haben, ich glaube, das war sogar eine diplomatische Meisterleistung, dass wir Russland, die auf dem Vormarsch waren. Poroschenko sagte uns seinerzeit, er braucht dieses Abkommen, weil seine Streitkräfte zu dem Zeitpunkt am Boden waren. Poroschenko sagte uns, Putin kann, wenn er will, bis nach Kiew vormarschieren. Das war 2015 so. Und das ist der Kanzlerin gelungen, da dieses Abkommen zu schließen, Putin davon zu überzeugen, dass er das macht. Also das war richtig und die Kanzlerin hat das aus meiner Sicht richtig gemacht und da hat sie keinen Fehler gemacht. Was ist jetzt zum Schluss passiert?
Ja, was ist denn da nun passiert? Das erfahren Sie, wenn Sie das ganze, gut halbstündige Gespräch zwischen Michael Bröker und Christoph Heusgen hören auf pioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da steht uns eine wirklich spannende Woche bevor. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, verrat uns doch, auf welche Unternehmenszahlen sollten wir in dieser Woche besonders achten?
Also heute gibt's die Zahlen von Oracle und am Donnerstag die von Adobe. Viel spannender werden aber diese Woche noch zwei weitere Termine, nämlich am Dienstag und Mittwoch. Dienstag kommen die neuen Inflationsdaten von November raus. Ist die Inflation stärker zurückgegangen als gedacht, dann wäre das nicht nur ein Grund zur Freude, sondern es könnte auch bedeuten, dass die Notenbank die Zinsen nur um einen halben Prozentpunkt erhöht. Die verkündet nämlich am Mittwoch, also einen Tag später, ihren neuen Zinsschritt. Falls die Inflation aber doch nicht so stark zurückgegangen ist oder sogar wieder gestiegen, dann könnte das die Fed dazu veranlassen, die Zinsen doch wieder um einen Dreiviertelpunkt zu erhöhen. Worauf die Anleger aber auch genau achten, sind alle noch so kleinen Andeutungen, wie es danach weitergehen wird, also im neuen Jahr. Wie stark werden da die Zinserhöhungen ausfallen und gibt es vielleicht irgendwann auch schon wieder die Hoffnung auf Zinssenkungen? Das alles wird dann wohl auch die Laune für den Rest des Jahres vorgeben. Also echt mega wichtige Woche diese Woche hier an der Wall Street.
Vielen Dank, Anne. Und wir machen direkt weiter in Frankfurt am Main mit Annette Weißbach. Denn auch hier blicken wir einmal auf das, was uns an der Börse in dieser Woche erwartet. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Also Annette, was wird für die Investoren so richtig wichtig in dieser Woche?
Nun, diese Woche wird wirklich spannend werden. Natürlich auch ein bisschen im Schatten der US-amerikanischen A-Konjunkturdaten und aber auch Notenbankentscheidung. Aber es gibt auch hierzulande wirklich interessante Datenpunkte. Unter anderem der ZEW-Konjunkturbarometer, der reinkommt und natürlich die Stimmung der Börsianer auf die Wirtschaft abbildet. Dann bekommen wir am Donnerstag natürlich den Höhepunkt der Woche. Die EZB veröffentlicht ihre Zinsentscheidung. Es wird erwartet, dass die Notenbank die Zinsen wieder um 50 Basispunkte anhebt. Aber interessant wird vor allem, was Christine Lagarde in der Pressekonferenz sagen wird, über den wirtschaftlichen Ausblick, über das Thema Peak Inflation, also Höchststände der Inflation erreicht oder auch nicht. Und was das vielleicht auch für den weiteren geldpolitischen Kurs bedeuten könnte. All das dürfte die Märkte massiv interessieren, vor allem die Devisenmärkte, aber auch die Rentenmärkte und die Aktienmärkte. Die könnten durchaus ein bisschen durchgeschüttelt werden davon.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der Sänger Max Raabe vor 3 Jahren mit einem Preis ausgezeichnet wurde, der so gar nichts mit Musik zu tun hat. Er wurde nämlich zur fahrradfreundlichsten Person des Jahres 2019 ernannt und bekam damals aus der Hand von Bundesverkehrsminister Andi Scheuer, ich weiß nicht, ob Sie den Namen noch erinnern oder auch überhaupt nur erinnern müssen, jedenfalls bekam er aus dessen Hand eine Bronzestatue überreicht, die einen kleinen Radfahrer beim Bezwingen eines Berges abbildet. Ansonsten wurde Max Raabe natürlich schon mehrfach für sein umfangreiches Œuvre ausgezeichnet. Den Verdienstorden der Stadt Berlin darf er sich an die Baritonbrust hängen. Den Kulturpreis seiner Heimatstadt Lünen in NRW, den hat er natürlich auch bekommen. Dort in Lünen wurde er heute vor genau 60 Jahren geboren und ging als kleiner Junge, als Maxchen Raabe, naja, damals hieß Maxchen Rabe noch Matthias Otto, ging er dort begeistert in den Kirchenchor. Uns allen bekannt geworden ist er dann hiermit.
Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon.
Der Song ist 30 Jahre alt und er hat Max Rabe und seinem Palastorchester so manche Tür geöffnet. Unter anderem die der renommierten Carnegie Hall in New York. Kein Schwein ruft mich an, war noch eine Eigenkomposition. Erfolgreich ist er dann aber auch mit seinen sehr eigenwilligen Coverversionen von großen internationalen Hits geworden, wie hier zum Beispiel der Coverversion des Queen-Klassikers We Will Rock You.
Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you.
We will rock you.
We will rock you.
Und damit wünschen wir Max Rabe zu seinem 60. Geburtstag alles erdenklich Gute. Auf das seine geheimsten Wünsche jetzt, heute, in Erfüllung gehen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein einfacher Social-Media-Post einen Menschen so glücklich machen kann. Seit 2013 hat der 95-jährige George Doling aus Rhode Island keine Freude mehr an der Vorweihnachtszeit. Denn in diesem Jahr, das muss man wissen, also im Jahr 2013, ist seine Ehefrau Lucille verstorben. 70 Jahre waren die beiden verheiratet und für Lucille war Weihnachten ein außergewöhnliches, ein vor allem 4 Wochen lang von ihr zelebriertes Fest. Immer nach Thanksgiving wurde der Tannenbaum im Wohnzimmer der Familie aufgestellt, festlich geschmückt, Kekse gebacken. Und es gab natürlich viele Geschenke. Sie war Weihnachten, sagt George Doling in einem Interview. Doch mit dem Tod seiner Ehefrau verging ihm die Freude an dem Fest. Nach einem Jahr der Trauer konnte seine Tochter Susan sich das nicht länger anschauen. Und sie überlegte, wie sie ihren Vater wieder aufheitern könnte. George freute sich schon immer sehr über Postkarten und Briefe, dachte sie sich. Und deswegen rief Susan in einem Facebook-Post ihre Freunde und auch andere Familienmitglieder auf, doch dem lieben Papa, dem George, zu Weihnachten mal eine Karte zu schicken. Und es hat geklappt. Viele sendeten George ihre Weihnachtsgrüße und daraus entstand eine kleine Tradition.
And since 2014, the family has continued that tradition every year, asking any and everybody to send a card to George. The family had no idea just how big that small request would get.
Doch dieses Jahr brach dieser Facebook-Post alle Rekorde. Denn die Tochter hatte jetzt ihrerseits ihre Tochter und ihre Tochter wieder ihre Freunde eingeschaltet. Alle waren sehr digital unterwegs und plötzlich ist der Briefkasten förmlich explodiert. Tausende Menschen haben den Post geteilt und Briefe und Postkarten und dann auch Geschenke an George geschickt.
I know where he came from. Mailman came and he had a box full of 500. Oh my God.
In 3 Tagen hat George 500 Briefe und Geschenke aus aller Welt erhalten und jeden Tag kommen jetzt weitere dazu. Völlig überwältigt von der ganzen Karten- und Briefflut, über 10.000 sind es schon in diesem Jahr, möchte sich George bedanken.
Thank you, thank you, thank you.
Weihnachten ist also gerettet, zumindest mal für George Doling und seine Familie. Er ist jetzt nicht mehr einsam, er ist jetzt glücklich, er ist jetzt nicht mehr in Trauer, sondern er ist jetzt viel beschäftigt. Selfies werden gemacht mit diesem Mann. Jetzt kann er endlich wieder sagen, thank God, it's Christmas.
Let it be Christmas every day.
wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
It's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day.